Ein furioser Wahlsieg, die Mehrheit im Kongress, lauter Fans um ihn herum. Wer kann Donald Trump kontrollieren? Es läuft für Donald Trump. Nach seinem Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl haben sich die Republikaner neben der Kontrolle über den Senat nun auch die Mehrheit im Repräsentantenhaus gesichert. Das heißt, der designierte Präsident der USA hat künftig leichtes Spiel im Kongress, den beiden Kammern des Parlaments. Trump zieht nicht nur besser vorbereitet, sondern auch mächtiger ins Weiße Haus ein als noch bei seiner ersten Amtszeit im Januar 2017. Was bedeutet das für Amerika und den Rest der Welt? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Publizisten Andrew Dennison gesprochen. Er ist Direktor des politischen Forschungsverbundes Transatlantic Networks in Königswinter. Und ich habe ihn zunächst gefragt, wie radikal wird denn wohl die zweite Amtszeit des Donald Trump? Was meinen Sie?
Ich traue Donald Trump alles zu. Radikal ist seine Art, Politik zu machen, immer die Grenzen zu testen, trotzig mal provozierend die Gemüter aufzuregen. Das ist seine Art. In dem Sinn, er wird radikal sein in seinem Ansatz. Die Frage, ob die berühmten Checks und Balances ihn irgendwie einhegen werden, die Interessen und Institutionen, die gegen ein Machtmonopol sprechen, das ist die große Frage. Er wird radikal sein, die Auseinandersetzung mit den gegebenen Interessen, wenn sie gegen ihn sind, das wird sicher sehr interessant und spannend sein. In dem Sinn terra incognita, radikal er in seinem Ansatz, aber sein Gegner werden sicher auch durch ihn radikalisiert.
Ja, wie sieht's denn aus mit diesen berühmt-berüchtigten Checks and Balances? Die haben Amerika ja lange gut durch auch schwierige Zeiten gebracht. Gegenseitige Kontrolle der Machtausübung von Präsident und Parlament. Wenn Donald Trump jetzt alle Mehrheiten auf seiner Seite hat, dazu noch die Mehrheit der Richter, nicht zuletzt im obersten Gericht des Landes, was bleibt denn dann noch von den Checks and Balances?
In der Tat, das ist die Frage. Die Gründungsvätern haben gehofft, dass ihre Verfassung auch ein verrückter König gewachsen sein würde. Auch einer, der vielleicht in Washington die Häuser des Kongresses und auch das oberste Gerichtshof kontrolliert. Wie könnte dann so ein Machtmonopol entgegengewirkt werden? Durch die Bundesstaaten. Denken Sie an Kalifornien mit 40 Millionen Einwohnern. Der Governor Gavin Newsom, der will nicht alles aufoktroyiert bekommen vom weit entfernten Washington. Und er findet andere Bundesstaaten, die ähnliche Ansätze haben. Sie wollen ihr Einwanderer, auch die Illegalen, vielleicht behalten, weil das ist gut für die Wirtschaft. Also die Bundesstaaten können manchmal es sehr schwierig machen für den Weißen Haus, auch wenn im Kongress Unterstützung gibt. Die Großstädten haben auch viel Macht, wenn sie sich zusammenschließen, auch für Sachen mit Umweltschutz, wenn nicht Einwanderung oder Krankenversicherung. Und vielleicht zuletzt, wir haben ein Zeichen gesehen im Senat, der Favorit von Donald Trump würde nicht zum Fraktionsvorsitzenden gewählt, sondern der Senator Toon von South Dakota. Und der ist ein Mann, der manchmal Trumps Nominierungen zum Beispiel entgegenstehen wird, weil der ist der von den traditionellen Meinungen der Kongress, der Senat muss was zu sagen haben. Also lange Rede, kurze Sinn, Trump wird es nicht so einfach haben, all seine Versprechungen durchzusetzen.
Wie sieht es in seiner eigenen Partei aus mit dem Widerspruch? Gibt es da noch den einen oder anderen, der sich gegen ihn stellt? Wie viel Meinungsvielfalt ist übrig geblieben in der Republikanischen Partei?
Natürlich alle Republikaner sind sehr glücklich, dass sie mit Donald Trump Siege einziehen könnten. Auf der anderen Seite im Senat, die Leute, die ihr Bundesstaaten vertreten, die wollen nicht als Schoßhund des Weißen Hauses angesehen werden, unterstützen ja manchmal, aber immer wieder zwischen den Zeilen hören wir für den Fraktionsvorsitzenden und den führenden Kräften der Republikaner wie John Barroso aus Wyoming. Ja, wir werden genau schauen, was für Nominierungen kommen und wir werden sicherstellen in diesem Prozess der Bewilligung der Nominierung, dass das kompetente Leute sind. Ja, in dem Sinne, wir sind noch nicht bereit, alles an den Weißen Haus rüberzugeben.
Apropos kompetente Leute, ob Stabschefin, Verteidigungs- oder Justizminister, um nur mal drei Beispiele zu nennen. Trump umgibt sich mit Hardlinern, die er nominiert hat für sein Kabinett, die er nicht nach fachlicher Qualifikation, sondern nach Loyalität auswählt. Was heißt das denn für die politischen Inhalte seiner neuen Amtszeit?
Also erstens zu Loyalität. Loyalität ist notwendig, aber nicht ausreichend. Natürlich, diese Leute sind Trump gegenüber sehr loyal. Das behaupten die wenigstens. Allerdings, wir wissen, manche, die Trump loyal waren, haben ihn den Rücken gekehrt und sagen, dass er das Schlimmste ist, was sie jemals kennengelernt haben. Also Loyalität reicht nicht aus. Diese Leute haben auch Schlagzeilenwert. Die sind kontrovers. Ja, sie wissen, sich selbst darzustellen, genau wie Donald Trump. Also der Matt Gaetz von Florida, der ist kontrovers. Und wenn er es nicht schafft, als oberster Staatsanwalt, als Attorney General durch den Senat zu kommen, dann wird er wenigstens Schlagzeilen gemacht haben. Also es wird sehr spannend zu sehen, wie der Senat mit Trumps Provokation umgeht. Denn letztendlich, er weiß, er konkurriert auch um die Macht mit dem Senat, selbst wenn die Republikaner sind.